guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 2. Juli 2025. Und leider muss ich diese Sendung mit einer Triggerwarnung beginnen. Die Rede wird heute ausführlich sein von einem Prozess am Landgericht Freiburg, der gestern zu Ende ging. Und da ging es um einen Femizid, also um den Mord an einer Frau in Simonswald. Und damit werden wir uns in den ersten Beiträgen beschäftigen. Ihr hört ein KollegInnengespräch zum Prozess und zur Urteilsverkündung selbst und dann noch eine Vertiefung zum Thema mit einer Vertreterin des Netzwerks gegen Femizide aus Freiburg. Außerdem erwartet euch dann in der zweiten Hälfte der Sendung ein Bericht zum Kinder- und Jugendhilfeausschuss in der vergangenen Woche im Freiburger Rathaus und ein Interview mit dem Migrationsforscher Fabian Georgi. Er sagt, ohne die restriktive Form von Grenzregimen könnte diese dystopische Funktion des Kapitalismus heute gar nicht mehr funktionieren. Im vergangenen Sommer ermordete in Simonswald ein Mann seine Frau. Einer von vielen, viel zu vielen und einer steigenden Zahl von Fällen in Deutschland von Femizid, der Tötung von Frauen als Frauen, oft durch Familienangehörige, oft durch Partner oder ehemalige Partner. In diesem Fall begann im März dieses Jahres der Prozess gegen den Täter am Landgericht Freiburg und am gestrigen Dienstag fiel nun das Urteil. Hört im Folgenden ein Kolleginnengespräch von heute Morgen aus dem Morgenradio. Bitte seid bewusst, im folgenden Beitrag geht es auch um brutale Gewalt. Wenn ihr das nicht hören könnt, dann schaltet bitte für die nächste halbe Stunde aus.
Du hast eine Prozessbegleitung gemacht und all die vielen Verhandlungstermine auch besucht oder fast alle. Und warst auch gestern bei der Urteilsverkündung dabei. Jetzt vielleicht nochmal, worum es genau geht. Also gestern am 1.7.25 war im Landgericht Freiburg die Urteilsverkündung im Prozess um den Femizid an Nadine S. aus Simonswald. Angeklagt wegen Mordes war ihr Ehemann A. Und das Urteil, vielleicht magst du das gleich schon sagen.
Genau, er wurde zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit der besonderen Schwere der Schuld verurteilt.
Und bevor wir das nochmal vertiefen, kannst du gerade nochmal was zum Hintergrund sagen, worum es genau ging?
Also fast auf den Tag genau, nämlich am 29.06.2024 hat der Ehemann von Nadine sie umgebracht auf sehr brutale Weise. Das wollen wir jetzt hier nicht im Detail schildern. Wer das nachlesen möchte, kann das im Internet tun. Der SWR hat berichtet, die Badische Zeitung hat berichtet. Dem ganzen Geschehen ging aber auch eine jahrelange toxische Beziehung voran.
Der Termin von der Urteilsverkündung, also der Prozess zog sich ja seit April, März. Und die Urteilsverkündung sollte eigentlich schon früher sein und der Termin ist nochmal verschoben worden wegen Chats, die gefunden worden sind.
Genau, für Anfang Mai war schon plädiert worden und dann hat die Polizei gemeldet, dass es ihr gelungen sei, einen Computer zu knacken, aus dem sich dann über 50 oder 60.000, die Zahlen schwanken, manchmal war auch von 70.000 Chatnachrichten die Rede, gefunden wurden. Und das Gericht hat gesagt, sie treten nochmal in die Beweisaufnahme ein, weil die Chats, auch wenn sie schon einige Jahre zurückliegen, also sie waren 4 Jahre alt oder auch 5 Jahre alt, doch viel über die innere Beziehungsdynamik aussagen würden. Und dann wurden viele dieser Chats eben in der mündlichen Hauptverhandlung eingeführt.
Und wahrscheinlich ging es dabei ja auch um einzuschätzen, ob es im Affekt war oder...
Ja, also bei den Chats ging es eben, weil sie ja mehrere Jahre zurückgelegen sind, ging es eher um diese innere Beziehungsdynamik. Und aus diesen Chats hat sich halt eben dieser toxische Charakter der Beziehung wirklich deutlich herauskristallisiert. Er hat seine Ehefrau beleidigt. Er hat Bodyshaming gemacht. Er hat ihr mit körperlicher Gewalt angedroht. Er hat sexuelle Dienstleistungen von ihr verlangt. Und wenn sie haben ja in der Doppelhaushälfte gewohnt. Wenn er was zu essen wollte, hat er ihr per WhatsApp eine Nachricht geschickt mit im Kommandoton. Und so ging das halt eben über Jahre. Es ging auch um ganz normalen Alltag-Geschichten, aber thematisch relevant für den Prozess waren halt eben diese Nachrichten, die auf diese toxische Beziehung hingewiesen haben.
Die waren wie lange verheiratet oder zusammen?
Also ich glaube 2017 haben sie sich kennengelernt im Internet, haben auch dann heimlich geheiratet, weil die Familie von Nadine war nicht wirklich fein mit der Partnerwahl. Aber genau, das war dann 2017 oder 2018 haben sie geheiratet.
Lange toxische Beziehung.
Eine lange toxische, genau. Also das hat sich halt eben auch rauskristallisiert durch diese Chatnachrichten, dass relativ rasch nach einer gedeihlichen ersten Phase des Verliebtseins und des Zusammenseins eben diese Übergriffigkeit und dann verbale und dann auch körperliche Gewalt seitens des Angeklagten begonnen hat.
Und bei der Urteilsbegründung, kannst du das nochmal erläutern?
Das Gericht hat sich da viel Mühe gegeben, hat 1,5 Stunden fast die Urteilsbegründung mündlich wiedergegeben in groben Zügen, hat angefangen mit der Vorgeschichte, genau wie haben sich die beiden kennengelernt, wie war die Anfangszeit und hat sich dann aber natürlich ganz ausführlich mit dem Tatgeschehen am Tattag, dem 29. Juni 2024 beschäftigt. Und ich fand es auch als zuhörende Person schwer auszuhalten, weil wie in einem inneren Film gewissermaßen die Szene, das Tatgeschehen, das eben ja nicht nur im Affekt, in Augenblickstat sich abgespielt hat, sondern wirklich über einen mehrere Stunden umfassenden Zeitraum. Da ist dann der Richter in seiner Begründung die einzelnen Räumlichkeiten durchgegangen und hat wirklich nochmal spürbar und greifbar und fürs Publikum auch sehr bewegend geschildert, welchen Leidensweg an diesem Abend die Nadine gegangen ist.
Gehen wir mal auf die Seite. Wer war denn da zu der Urteilsbegründung und wie war das mit der Öffentlichkeit und wie war die Atmosphäre?
Also die Öffentlichkeit hatte ungehinderten Zugang. Das Urteil verkündet wurde in dem Prozessgebäude Hans-Stefan-Straße, waren die Sicherheitsvorkehrungen relativ hoch. Das heißt, die ZuschauerInnen mussten alles abgeben. Sie wurden auch durchsucht. Und von den 143 Sitzplätzen im ZuschauerInnenraum blieb kein einziger Platz frei. Bevor die Urteilsbegründung folgte, also eigentlich war terminiert auf 13 Uhr, es hat dann irgendwie 13.45 Uhr erst begonnen, konnte man ja hören, was die ZuschauerInnen sich so erzählen. Also es hat sich auch deswegen verzögert, damit auch alle ZuschauerInnen, die kommen wollten, reinkommen konnten. Es gab dann schon partiell sowas wie eine Lynchstimmung. Also was wäre denn jetzt, wenn der Angeklagte dann im Gefängnis umgebracht würde? Dafür gäbe es doch maximal 5 Jahre. Vielleicht fände sich da eher irgendjemand. Als dann das Urteil selber verkündet wurde, der Vorsitzende verkündete Verurteilung wegen Mordes, dann war schon gar nicht mehr die Strafe zu hören, weil das Publikum laut aufjubelte und applaudierte. Also der Vorsitzende hat es nicht unterbunden. Und erst nachdem sich das Publikum dann wieder beruhigt hat, konnte man als Zuschauer auch der weiteren Begründung folgen. Immer wieder gab es zustimmende Kommentare, wenn der Richter nochmal auf die besondere Verwerflichkeit und niederen Beweggründe des Täters hingewiesen hat.
Hattest du auch Kontakt mit Angehörigen, FreundInnen und dem Umfeld von Nadine? Hast du da was mitgekriegt?
Also genau, im Publikum saßen auch Freundinnen und Freunde von Nadine, aber auch andere Menschen, die halt sich einfach sonst aus Gründen für den Prozess interessiert haben. Also ich würde auch mal sagen, es waren vielleicht so 70-80% Flinter gelesene Personen. Also auch nochmal ein starkes Zeichen setzend in Solidarität mit Nadine. Ich hatte am allerersten Prozesstag die Gelegenheit, auch mich mit der Mutter zu unterhalten, allerdings nicht vor dem Mikrofon, sondern vor dem Gericht, ganz privat in der Mittagspause. Und ich fand sie sehr beeindruckend und stark. Bei ihr war eben gar nichts von irgendeiner Lynchstimmung zu spüren, sondern eine ganz tiefe Traurigkeit, eine ganz tiefe Hilflosigkeit, was den Verlust ihrer Tochter angeht. Und sie hat auch dem Angeklagten tatsächlich zugute gehalten, dass er sie geliebt hat und sie ihn, dass er ihr Traummann gewesen sei. Also was man ja vielleicht gemeinhin so meint, die Mutter mit Rachegefühlen und überhaupt nicht. Und das hat sie nicht nur mir gegenüber bekundet, weil ich halt eben vom Radio war, sondern ich habe das als sehr, sehr authentisch wahrgenommen. Und damals hatte ich dann eben auch noch die Gelegenheit, mit ein paar Freundinnen von ihr zu sprechen.
Und wie war da die Stimmung?
tiefe Traurigkeit. Traurigkeit, Traurigkeit, Traurigkeit. Und so ging es mir dann ja auch gestern. Ich wurde im Laufe der Urteilsbegründung immer müder, nicht nur, weil es im Gerichtssaal sehr warm und heiß war, sondern weil es einfach so, ja, da hat ein Mensch natürlich schon vor vielen Jahren begonnen, einen anderen Menschen zu zerstören, also psychisch. Das wurde nämlich auch in der Urteilsbegründung sehr deutlich. Sie war am Anfang ein sehr lebhafter, sehr offener, lebensfreudige Person mit ganz vielen Außenkontakten. Also Außenkontakten im Sinne außerhalb der Beziehung zu Freundinnen und Freunden, zu Angehörigen. Und im Laufe der Jahre hat sie sich da sehr verändert, introvertiert geworden, zurückgezogen, wurde von ihrem Ehemann ganz bewusst vom sozialen Umfeld und von der Familie isoliert und wurde zu, das hat der Richter mehrfach betont, zu einem regelrecht unterwürfigen Menschen gemacht. Und ja, ich fand es tief traurig. Und ich habe ja eingangs erwähnt, lebenslange Freiheitsstrafe mit Schuldschwere. Das nochmal ganz kurz zur rechtlichen Einordnung. Die lebenslange Freiheitsstrafe bedeutet nicht, dass Menschen nach 15 Jahren automatisch entlassen werden, sondern lebenslange Freiheitsstrafe bedeutet tatsächlich lebenslang. Allerdings kann im Regelfall nach 15 Jahren geprüft werden, ob die Person auf Bewährung entlassen wird. Wird wie in diesem Fall die besondere Schwere der Schuld festgestellt, schließt das eine Entlassung nach 15 Jahren tatsächlich aus. In einigen Jahren wird ein Gericht feststellen, wie hoch die Mindestverbüßungsdauer beträgt. Das heißt, wie lange er mindestens sitzen muss. Das kann dann 18 Jahre sein, 20 Jahre oder länger, bevor er einen Antrag auf bewährungsweise Entlassung stellen wird können.
Ja, das ist wichtig nochmal zu betonen. Sag mal, und was bedeutet das Urteil jetzt? Und was fandest du das Besondere an dem Prozess?
Ich fand sehr besonders an diesem Prozess, dass die Staatsanwaltschaft ursprünglich angeklagt hatte wegen Totschlags. Das ist ja vielfach in solchen Fällen die Praxis, dass Täter dann eine zeitlich befristete Haftstrafe bekommen, die dann mitunter, wenn sie geltend machen, Alkohol konsumiert zu haben, auch sehr gering ausfällt. Aber hier hat sich halt im Laufe des Prozesses ein Wandel vollzogen bei der rechtlichen Einschätzung seitens des Gerichts und auch der Staatsanwaltschaft. Auch die Staatsanwaltschaft hat am Ende auf Mord und besondere Schuldschwere plädiert. Es hat sich herauskristallisiert, dass eben es kein einfacher, in Anführungsstrichen, nur ein Totschlag war, sondern halt eben eine vorsätzliche, eine geplante, aus niedrigen Beweggründen begangene Tat gehandelt hat. Und ich fand es dann sehr bemerkenswert, dass das Gericht eben nicht nur die lebenslange Freiheitsstrafe ausgeworfen hat, was es ja auch hätte tun können, sondern angesichts des ja wirklich sehr heftigen und brutalen Tatgeschehens, das sich über längere Zeit hingezogen hat, auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt hat.
Wir bleiben bei dem traurigen Thema, dem Mord an Nadine S. in Simonswald im vergangenen Sommer. Am gestrigen Dienstag fiel, wie gesagt, das Urteil, über das wir gerade mehr gehört habt. Und es gab auch eine Kundgebung vor der Urteilsverkündung vor dem Landgericht in der Heinrich-von-Stefan-Straße. Daran beteiligt auch das Netzwerk gegen Femizide Freiburg und eine Vertreterin des Netzwerks, Ella, war heute Morgen zu Gast im Studio.
Dazu möchte ich jetzt nochmal eine Triggerwarnung aussprechen. Es wird um Gewalt gehen. Es geht um einen Prozess um Feminizide oder um einen Feminizid. Und zwar diesen Prozess, der gestern im Landgericht Freiburg verhandelt wurde. Da war die Urteilsverkündung und da ging es um den Femizid an Nadine S. aus Simonswald. Angeklagt war ihr Ehemann A. wegen Mordes. Und das Urteil war, was gestern gesprochen worden ist, war lebenslange Haft mit besonderer Schwere der Schuld. Und der Angeklagte muss 25.000 Euro an die Hinterbliebenen bezahlen. Soweit nochmal, worum es jetzt geht in unserem Gespräch. Und Ella, du warst da auch bei dem Prozess gestern, auch bei der Urteilsverkündung, aber du kommst ja von der Netzwerk gegen Feminizide. Was ist das für ein Netzwerk? Kannst du das kurz vorstellen?
Ja, na klar. Also wir sind eine recht frisch gegründete Gruppe. Wir haben uns vor ungefähr so knapp 5-6 Wochen gegründet tatsächlich als Reaktion auf den Feminizid in Lahr durch einen Freiburger Polizisten. Und wir haben uns so ein bisschen das zur Aufgabe gemacht, mehr Sichtbarkeit in Freiburg für Feminizide in Freiburg und näherem Umland von Freiburg gesetzt. Genau, wir haben da uns ungefähr auf einen Radius von einer Stunde mit Bahn erreichbar versucht zu beziehen, einfach um ja, das alles abdecken zu können. Genau, und unser Plan ist es, immer am, wenn es ein Feminizid gibt in dieser Region, am darauf folgenden Mittwoch eine Kundgebung, Mahnwache, Installation, irgendeine Art des Erinnerns auf die Beine zu stellen. Also sozusagen als direkte Reaktion auf einen Feminizid, der passiert ist. Genau. Dann gibt es natürlich manchmal, wie zum Beispiel jetzt bei dem Feminizid von Simonswald, haben wir so ein bisschen feministische Prozessbeobachtungen gemacht. Das gehört auch zu unseren Aufgaben dazu, also im Gericht zu sitzen, Notizen zu machen, Protokoll zu schreiben, diese Protokolle zu veröffentlichen. Genau, das gehört dann auch zu unseren Tätigkeiten dazu. Aber Thema Öffentlichkeitsarbeit machen wir halt diese Kundgebungen immer als direkte Reaktion auf einen Feminizid.
Und wo macht ihr das bekannt?
Genau, also bisher haben wir arbeiten wir gerade an einem E-Mail-Verteiler, vor allem auf Instagram. Und manchmal kann man unsere Termine auch auf Tucker finden.
Ja, aber jetzt kommen wir zu dem Prozess, also oder zu der Urteilsverkündung gestern, zu dem Termin. Und was hast du beobachtet? Was ist dir oder euch aufgefallen? Oder was hast du für Eindrücke?
Also dazu muss ich leider sagen, dass wir gestern vom Netzwerk gegen Feminizide nicht mehr ins Gericht reingekommen sind, weil es keine Plätze mehr gab. Das war uns persönlich sehr wichtig, dass wir uns zuletzt anstellen, sage ich mal, damit alle Angehörigen oder Menschen aus dem Bekanntenkreis von Nadine, sage ich mal, erstmal Plätze bekommen. Deswegen konnten wir leider nicht mehr in den Gerichtssaal rein. Wir haben uns danach aber mit ein paar Bekannten unterhalten und die meinten, dass die besondere Schwere der Schuld von dem Richter anscheinend gut aufgegriffen wurde. Es wurde anscheinend nochmal von vorne bis hinten alles aufgedröselt, was, glaube ich, auch sehr hart war, wenn man da drin sitzt und sich das anhört, weil es auch einfach echt eine harte Tat war. So viel dazu. Also mehr kann ich leider jetzt zu diesem Tag gestern, zu dem Prozesstag gestern gerade gar nicht sagen.
Aber wie viele Leute waren denn da im Prozess? Das haben wir vorher, glaube ich, gar nicht so erwähnt. Und auch draußen waren ja auch viele dann eben nicht drin. Also.
Genau. Also es gab ja eine Kundgebung vor dem Gerichtssaal und da waren einige Aktivistinnen da, aber vor allem, also der große Großteil der Menschen, die da waren, waren Freunde, Freundinnen von Nadine, die Familie, der Bekanntenkreis. Es kam auch eine Nachbarin vorbei. Also viele Menschen sind aus Region Freiburg und noch weiter gekommen, um sozusagen dieser Urteilsverkündung da dabei sein zu können.
Hat ja auch viele sehr erschüttert. Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Und bei der Kundgebung, wer hat da gesprochen und was?
Genau, also es war eine Kundgebung von verschiedenen Gruppen, angeregt vom Frauenkollektiv. Die waren jetzt immer bei jedem Prozesstermin von diesem Simonswald-Prozess dabei und haben davor irgendwie Flyer verteilt oder soweit ich weiß, standen die auch im direkten Kontakt mit den Angehörigen, weil die sozusagen die Angehörigen auf das Frauenkollektiv zugegangen sind, von wegen, könnt ihr Öffentlichkeitsarbeit leisten. Und dann gab es auch noch einen Beitrag von uns, vom Netzwerk gegen Feminizide. Genau, einen Redebeitrag haben wir beigesteuert und eine kleine Installation.
Was habt ihr gemacht?
Ach, das ist, was wir eigentlich immer machen, also sozusagen ein Plakat auf dem Boden, wo der Name der Getöteten draufsteht, in Erinnerung an, diesmal Nadine S., der Todestag, wenn es Informationen gibt, ein paar Informationen dazu und dann Blumen, rote Schuhe, weil das ist ja sozusagen das Zeichen dieser Feminizide stoppen Bewegung weltweit, diese roten Schuhe und dann noch Blumen und so ein paar Kerzen. Genau, und es sind tatsächlich auch einige Leute dann noch stehen geblieben. Also nachher, wir standen ja noch sehr lange vor dem Gerichtssaal und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, dass da nochmal Leute irgendwie drauf verwiesen wurden, was da gerade drin passiert wird, was wird da gerade drin besprochen, welches Urteil wird gerade gefällt.
Und wie ging es euch dann als Gruppe oder als Netzwerk mit dem Urteil? Habt ihr schon drüber diskutiert oder wie geht es euch damit?
Also ich würde sagen, sich über ein Urteil freuen ist vielleicht jetzt nicht der richtige Ausdruck. Ich würde sagen, wir empfinden das als angebracht. Ich weiß nicht, sozusagen sind zufrieden mit dem Urteil.
Es wird ja so oft unterschätzt oder ich meine, wenn man die Geschichte anguckt, die Gerichtsprozesse, die gegen Gewalt, gegen Frauen gelaufen sind, dann wird das ja alles oft so verharmlost und den Frauen wird nicht geglaubt. Und bei Feminiziden ist das ja auch oft so gewesen mit diesem Ehedrama oder wie das dann so im Mainstream oft so gehandelt wurde und einfach nicht ernst genommen. Von daher ist da was Erstaunliches drin. Das ging mir auch so.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also allein das, wie ich nach Berichten gehört habe, dass der Richter die strukturelle Komponente auch mit anerkannt hat. Also diese häusliche Gewalt, sei sie physisch oder psychisch, und wie sie sozusagen hin zu dieser Spitze der Gewalt, dem Feminizid, dann am Ende sozusagen das schon über Jahre hingearbeitet hat, dass das anerkannt wurde und dass das auch als Grund für dann einen Beschluss auf Mord und nicht Totschlag unter anderem, ich kann natürlich nicht in die Köpfe der Richtenden reingucken, aber dass das sozusagen anerkannt wurde, das ist schon echt einfach extrem wichtig, weil vielleicht kann ich ja dazu noch was sagen, wir waren nämlich in den Prozessen vorher auch dabei. Und da haben wir es ganz stark kritisiert, dass die Verteidigung des Täters, die eben drum diese strukturelle Komponente, diese Gewalt, die es vorher schon gab, die es schwarz auf weiß durch diese Beweismittel, diese Chatverläufe gibt, mit extrem expliziten Gewaltandrohungen, mit, ich sag mal, das Treiben von dem Opfer in eine Abhängigkeit, dass das so abgewertet wurde von der Verteidigung, fand ich so schlimm mit anzuhören, weil es einfach sehr bezeichnend ist für diese ganze Debatte um Feminizide. Also da muss man auch einfach mal zum Beispiel manchmal auch auf Instagram in unsere Kommentare reingucken. Da finden sich immer einige Kommentare, die halt eben genau diese patriarchalen Strukturen abwerten beziehungsweise deren leugnen Existenz auch. Genau ja. Leugnen. Ja, und das kann man auf jeden Fall sagen, da waren wir dann zufrieden, dass dann ein hartes Strafmaß getroffen wurde. Genau. Ich kann ja vielleicht, soll ich einfach mal ein bisschen teilen, was so unsere Kritikpunkte waren aus den vorherigen Prozessen?
Also wir haben dich eingeladen, weil du da was zu sagen hast.
Genau. Ja, also wie wir es wahrgenommen haben, nicht nur wahrgenommen, ich glaube, jeder Mensch hätte das so wahrgenommen, weil der Verteidiger des Täters es halt einfach genauso gesagt hat, wurde das Bild von einer komplizierten Beziehung mit Höhen und Tiefen, eben auch Tiefen, hat er gesagt, aber auch Höhen gezeichnet. Und das ist unserer Meinung nach einfach ein extrem realitätsfernes Bild. Wenn, das ist keine Streitkultur mehr, wenn einseitig, konstant, extrem explizit Gewalt angedroht wird, wenn ein Mensch, in dem Fall Nadine, in eine Abhängigkeit und Isolation gedrängt wird. Das ist kein dynamisches Beziehungsmodell. Was wurden noch gewählt für Worte? Ja, genau, zwei dynamische Personen, die sich gegenseitig halt so ein bisschen negativ beeinflusst hätten. Das ist für uns einfach realitätsfern. Das wertet auch Nadine einfach ab. Das wertet die Schuld des Täters ab. Und das fanden wir extrem erschreckend. Ja, außerdem war auch unserer Meinung nach sehr viel, aber gut, also war sehr viel Spotlight, sage ich mal, auf dem Drogeneinfluss, weil ja der Täter unter Einfluss von Medikamenten anscheinend gestanden hatte. Und die Verteidigung hat sehr viel Spotlight auf dieses toxikologische Gutachten gelegt und hat diese Chatverläufe, die diese strukturelle Gewalt gezeigt haben, einfach wirklich komplett abgewertet, 1:1 mit den Worten, das kann keinerlei Aussage, man hat keinerlei Einfluss auf das Tatgeschehen. Und das ist genau das Problem. Deswegen sind wir zufrieden, um jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen, dass dann doch auf Mord mit besonders schwerer Schuld jetzt am Ende entschieden wurde.
Hast du auch oder hattet ihr auch Kontakt zu Angehörigen oder zu Freundinnenkreis oder so?
Genau, also wir sind immer mal wieder in Kontakt getreten mit ein paar Angehörigen, dann vor dem Gerichtssaal, weil wir standen ja immer da, haben halt erstmal diese Installation aufgebaut oder ein paar Flyer verteilt oder einfach standen da und haben gewartet, bis wir reingehen. Da sind wir manchmal verbal in Kontakt gekommen. Im Nachgang haben wir jetzt nochmal Kontaktdaten ausgetauscht mit dem Bruder von Nadine und vielleicht werden wir dann nochmal irgendwie, wer weiß, nochmal eine Gedenkaktion starten oder so. Genau, aber wirklich groß im Kontakt standen wir vorher nicht. Das war schon eher das Frauenkollektiv, die da im Kontakt standen mit den Angehörigen.
Was denkst du, was muss passieren, dass diese patriarchale Gewalt endlich aufhört?
Das ist eine große Frage. Ja. Also wenn wir vielleicht einmal kurz allein bei dem Wort Feminizid oder Femizid bleiben, ich finde es so wichtig, dass es endlich einen gesonderten Strafbestand gibt, der Feminizide als solche benennt, die strukturelle Komponente des Ganzen anerkennt und deswegen auch immer ein besonderes Strafmaß mit sich sozusagen zieht. Es gibt da, soweit ich weiß, gerade auch Diskussionen zu an verschiedenen, in verschiedenen Institutionen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt.
Es gibt ja auch tatsächlich keine einheitliche Definition, immer noch nicht. Und es gibt auch keine Forschung.
Ja.
Das finde ich schon auch in den Jahren, wo wir uns jetzt bewegen, ja, 20, 25 und wie lange schon die Kämpfe, die feministischen gehen, gegen patriarchale Gewalt, das ist schon erschreckend.
Ja, genau eben, dass es halt nicht dieses Raster gibt sozusagen oder beziehungsweise, dass es halt nicht diesen geregelten Strafbestand gibt, Feminizid, erlaubt es halt so vielen Fällen durch das Raster zu rutschen, beziehungsweise, ich sag mal, eher gedrückt zu werden. Also, wie du schon vorhin meintest, so viele Feminizide werden dann am Ende als Totschlag gewertet oder auf jeden Fall nicht in ihrer Härte gewertet. Und das ist einfach so wichtig, dass wir halt da dann eine Struktur schaffen, die ein Feminizid als solches anerkennt. Und mehr praktisch wichtig ist Präventionsarbeit. Wir brauchen viel mehr Frauenhäuserplätze, viel mehr finanzielle Mittel, die da reinfließen, die halt präventiv arbeiten, die schutzsuchenden Frauen und Flinters halt Schutz bietet, bevor es eben zu dieser Eskalation kommt. Es darf nicht immer zur Eskalation kommen und dann wird darauf reagiert. Es muss schon viel früher reagiert werden.
Ich finde auch, es müsste viel mehr Cis-Männer geben, die das wirklich in der Tiefe an sich ranlassen und was dagegen tun.
Auf jeden Fall.
Also muss weil Feministinnen oder Flinterpersonen kämpfen da ja schon lange drum. Und ich finde das, wenn man das so mal denkt, als gesellschaftliche Aufgabe, was da eigentlich auch ansteht, ist ja auf vielen Ebenen einfach auch.
Ja, es braucht viel mehr Mobilisierung. Auf jeden Fall. Die Straßen müssen eigentlich brennen. In Anbetracht der Tatsache, dass in Deutschland alle 2 bis 3 Tage eine Frau oder weiblich gelesene Person, Flinterperson, aufgrund ihres Geschlechts stirbt. Das kann nicht sein. Was heißt stirbt? Das ist viel zu passiv eigentlich ausgedrückt, getötet wird. Allein diese passive Sprache, es muss an so viel muss noch gearbeitet werden in diesem Thema. Genau, aber das ist halt, weshalb es eben drum diese Mobilisierung und vor allem auch das Gedenken an die Opfer von Feminiziden braucht. Weil einfach, so funktioniert ja die Presse auch, große Schlagzeile. Und dann wird wieder vergessen und es darf halt nicht vergessen werden. Das ist ein großes Problem.
Themenwechsel. Am 26. Juni tagte der Kinder- und Jugendhilfeausschuss des Freiburger Gemeinderats. Die Schulbürgermeisterin wie der erste Bürgermeister waren zwar nicht anwesend, aber Mitglieder dieses Ausschusses. Sie mussten über ganze 13 Beschlüsse diskutieren, wo es um die Zuteilung der Mittel auf die verschiedenen Aufgabenbereiche ging. Und auch über den Umgang mit der Personalkrise in städtischen Kitas. Da sollen die Standards als Notfallmaßnahme einfach eingeschränkt werden. Auch um den Stand der Sozialarbeit in Schulen ging es und darum, wie die Ganztagsförderung ab der ersten Klasse in den Grundschulen ab 2026/27 gewährleistet werden kann. Dazu gab es harte Debatten. Und auch zu dem sogenannten Multifunktionsgebäude im Güterbahnhofsareal, wo laut städtischen Plänen ein Jugendzentrum, bürgerliches Engagement und ein sozialer Treffpunkt, ein Sportplatz, ein öffentlicher Quartierspunkt auf dem Dach und 12 Wohnungen für 12 Flüchtlingsfamilien Platz finden sollen. Hört mehr im folgenden Bericht.
20 Tagesordnungspunkte, 13 beschäftigen sich mit dem, was dieser Ausschuss machen könnte, nämlich die Verteilung der Zuschussbudgets. Könnte er divergierend, also weil er hat diese Beschlusshoheit, an die sich eigentlich auch der Gemeinderat halten müsste nach den jeweiligen Gesetzen. Aber das ging dann in 20 Minuten so einigermaßen ruckzuck durch. Manchmal kam es Befangenheiten, diese ersten 13 Punkte, wo dann die Mittel, wie sie an welche Träger im Bereich der Beteiligung, im Bereich der Angebote allgemeiner Familienführung, Begegnungsstätten etc. 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 verteilt werden sollen. Immer kurze Nachfragen, nur ganz wenige in einzelnen Fällen, weshalb eine mehr und der andere weniger bekommen hat zum Beispiel, waren einzelne Fragen, aber sonst ging das eigentlich relativ schnell durch. Ja, der Kinder- und Jugendhilfeausschuss beschäftigt sich natürlich auch mit so Fragen, die im Prinzip anfangen beim Kindergarten, weitergehen in der Grundschule und dann natürlich in den weiterführenden Schulen auch, obwohl es da noch einen eigenen Schulausschuss dafür gibt. Und das waren auch dann so drei Themen. Das drehte sich um die Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit auf der einen Seite. Es drehte sich über die Krise im Kita-Bereich, wo viele Fachkräfte Mangel haben, obwohl die Stadt 40 Ausbildungsplätze auch besetzt hat von den 50, die sie anbietet. Und geht weiter dann mit den Schulsozialarbeitern, die der Träger, nämlich der Schulträgerstadt, auch noch zusätzlich als freiwillige Leistung anbietet. Also das waren so ungefähr die wesentlichen Tagesordnungspunkte, wo auch am meisten drüber geredet worden ist, nämlich die Erfüllung des Rechtsanspruchs der Ganztagsförderung und wie das dann umgehen sollte und wie das in den Kitas jetzt gerade laufen wird, tauchte dann auch noch unter Aktuelles auch nochmal auf. Was möchtest du denn gerne hören, Andreas?
Was kam denn dann rum?
Was kam dann rum? Es wurde erörtert und wurde da nicht wesentlich beschlossen. Ich denke, den Punkt, den größeren Punkt, nämlich wie die Stadt Freiburg den Rechtsanspruch der Eltern und Schülerinnen auf die Ganztagsförderung im Grundschulbereich machen wird, beginnend ab nächsten Schuljahr 26/27 in der ersten Klasse. Das werden wir vielleicht in der nächsten Woche nochmal genauer aufgreifen. Eigentlich hätte ich jetzt ein paar O-Töne, wenn du jetzt die einspielen könntest, will ich, aber jetzt machen wir jetzt nicht groß, es ist ja viel zu heiß dazu, das 30,3 bleibt mit meinem Zehntel Grad mehr, das ich jetzt gebracht habe. Nee, also wir können uns vielleicht über etwas anderes dann unterhalten. Schulsozialarbeit kann man kurz zusammenfassen, da baut die Stadt regelmäßig aus und in diesem Fall hat sie, je nach Größe der Schulzentren, wird sie im Doppelhaushalt je nochmal 0,5 Vollzeiterquelle, wie das so in diesem Bürokratendeutsch heißt, auf das Kepler-Gymnasium, auf die Wenzinger-Schulen und was war die dritte Schule noch?
Rottek.
Rottek, genau, die dritte, die fällt mir auch raus. Auf die verteilen und die werden dann auch umgesetzt werden. Also so wird der Ausbau der Schulsozialarbeit stattfinden. Mittlerweile soll, glaube ich, jede der weiterführenden Schulen, aber auch drunter weiß ich nicht. Nee, aber die weiterführenden Schulen, Schulsozialarbeit sehr wohl flächendeckend in öffentlicher Trägerschaft anbieten. Ja, über die Satzung des Trägervereins Jugendbegegnungsstätte Freiburg, Haslach, brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Reden wir doch mal über das, was die Stadt gerne als ihr neues Pilotprojekt präsentiert.
Das ist was?
Das ist das Multifunktionsgebäude für einen Quartiersraum, einen Kinder- und Jugendtreff und Wohnen für Geflüchtete im neuen Güterbahnhof Areal. Also, ja, was willst du dazu wissen, Andreas? Also...
Erzähl genau so den Hörerinnen und Hörern, wie das Ding, wenn es fertig ist, aussehen soll, wie du es mir vorhin geschildert hast.
Naja gut, das ist ein Grundstück, das haben sie von dem städtebaulichen Vertrag von Aurelis, also dem Vermarkter, Immobilienvermarkter der Bahngeländes, das ist es ja im Wesentlichen, Güterbahnhofgeländes, bekommen als Ausgleichmaßnahme, das ist ungefähr 2100 Quadratmeter groß und da wollen sie einen gesamten Bau in der Ecke unter Lindenstraße, die dann übergeht in die Paul-Ehrlich-Straße.
Nee, das ist... Genau an der Stelle, wo die Neuenlindenstraße in die Hartmannstraße reingeht, unter der Brücke. Und rechts davon geht dann eben diese komische neue Straße ab. Und auf diesem Eckgrundstück, das ist schon im Bau, meine ich.
Ja, das kann ich dir nicht sagen. Also auf jeden Fall, der Baubeschluss ist längst gefasst oder sollte längst gefasst sein, der Grundsatzbeschluss sowieso. Das war ursprünglich gedacht als ein reiner Bolzplatz. Und da hat die Stadt gesagt, machen Sie ein bisschen mehr. Das Projekt wird jetzt bei Fertigstellung 27, 28 ungefähr 16,1 Millionen kosten. Aurelis wird noch 3,6 Millionen dazu oder 3,2 Millionen noch zuschießen. Und sie haben sich gedacht, dann machen wir in das Haus hinein einen Sportplatz über zwei Etagen, also Luftraum, noch Luftraum, also im Prinzip eine Sporthalle, die für das ganze Quartier Güterbahnhofsareal dann offen sein wird. Dann wird auf dem Boden ist unten drunter ist noch eine Tiefgarage mit 12 Stellplätzen. Und dann geht es dann in den vier Elementen so ungefähr hoch. Das heißt, da wird in der ersten Etage Teile des Jugend- und Kinderzentrums, dann der Kinder- und Jugendarbeit drin sein und ein Begegnungsraum, wie er so üblich in Neubauquartieren jetzt gemacht wird für die Bewohnerinnen, wo sie da feiern können, wo sie Veranstaltungen machen können etc. Das wird in der ersten OG und zweiten OG, das Jugendzentrum geht da weiter. Und dann wird obendrauf nochmal zwei Etagen sein, die mit Wohnungen für Geflüchtete, ursprünglich waren es vier Etagen, die dann aber mehr so in diesem Studentenwohnheim-Style, also Zimmer, Zimmer, Zimmer. Jetzt sollen das in zwei Etagen 12 Wohnungen werden für 72 Familienwohnungen, also 12 Familienwohnungen für 72 bis zu 72 Personen werden. Das hat sich aus dem Diskussionsprozess im Quartier und den Einwendungen, weil man hätte eine Ausnahme vom Bauungsplan machen müssen, wenn das noch zwei weitere Geschosse werden. Und obendrauf soll dann noch eine öffentliche Spielfläche oder eine öffentliche Begegnungsstätte geschaffen werden unter dem Solardach und mit verschiedenen Nischen in der Dachbegrünung natürlich. Also das soll dieses Multifunktionshaus sein, also ein ins Anführungszeichen Musterhaus, wie man in Zukunft mit wenig Platz doch viel öffentliche Nutzung unterbringen soll. Das ist so ungefähr das Ziel da drin.
Das halte ich für eine, wie will ich sagen, vorbildliche Angelegenheit. Da gibt es genug Ecken, wo man das im Nachhinein noch machen könnte. Ich glaube, ja. Das Familienheim hat das mit einer Garage gemacht und dann nachhaltig mit Holz oben drüber, irgend sowas, im Betzenhausen.
Ja. Ist auch eine Holzbauweise nebenher bemerkt, deshalb kommt es so in so modulblockartiger Art und Weise auch zustande. Das ist auch ganz interessant. Hast du vollkommen recht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Rieselfeld gibt es ja dieses Kioskgebäude, wo ja auch so Kinder-Jugendzentrum, Stadtteilbibliothek und Begegnungszentrum sind, könnte man auch noch aufstocken mit Wohnungen oben drüber. Fände ich auch gar nicht so doof, wenn man es sich mal genau anguckt. Also, und das ist natürlich auch ein Modell, das man auf anderen, wenn man so Hochgaragen gebaut hat oder sonst was, durchaus auch noch machen könnte. Ja.
Ich weiß nicht mehr wo, aber in irgendeiner Stadt, da sind unten die Verkehrsbetriebe über unser Betriebshof West, oben drüber dann Geschäfte und da oben drüber dann Wohnungen.
Tja, alles ist möglich. Man kann sowas durchaus stapeln und wenn man es nochmal begrünt, Fassaden begrünt und Dach begrünt und gleichzeitig noch darauf Wert legt, auf Holzbauweise, als auch auf die Frage der energetischen Optimierung,
dann ist da viel machbar.
Dann ist da sicherlich viel machbar und sollte auch viel mehr Augenmerk haben als die vielen verdichtenden und versiegelnden Hitze-Hotspots, die im Moment in der Planung sind. Gut. Ja, das war so ungefähr mein Kurzbericht aus diesem Ausschuss, den Kinder- und Jugendhilfeausschuss. Du siehst, es gäbe noch viel sicherlich zu erörtern, zum Beispiel auch die Übersicht über den Sanierungsstand und den Stand der Barrierefreiheit von Jugendhäusern, was gar nicht so einfach ist, weil das ganz unterschiedliche Häuser sind. Da ist ja eins jetzt glatt saniert worden, das ist das Haus der Jugend da in der Uhlandstraße. Demnächst soll das HDB in Landwasser ja auch noch saniert werden. Und dann kommt noch in Waltershofen diese ehemalige Steinriedhalle. Die sollen alle umtransformiert werden nochmal. Also das ist nochmal in dem Programm drin. Und dann gibt es auch noch viele ältere Gebäude, wie das leider immer sehr vernachlässigte Haus 197 in der Schwarzwaldstraße. Ein Altbaugebäude, das sehr schwierig umzubauen ist, um barrierefreie Zugänge. Oder auf der anderen Seite hat es sicherlich dadurch, dass es mehr verwinkelte Räume hat, durchaus für neurodivergente Personen durchaus auch eine Möglichkeit, wo die ihre Ruheplätze drin finden in einem Jugendzentrum oder Kinderjugendzentrum. Aber das sind, es wäre noch ein anderes Stichwortprogramm, das jetzt auch die Ausschüsse durchläuft. Und all diese Thematiken sollen im Übrigen am 15. Juli, also insofern ist es jetzt mal ein Vorlauf, wo man sagen konnte, oh, das interessiert mich jetzt. Da kann man auf die RIS-Seite gehen und sich nochmal diese ganzen Vorlagen angucken, wenn ein spezielles Thema einen interessiert und sagen, oh, da will ich aber auch noch was dazu sagen oder so.
Aber wenn du sagst, dass es erst noch die ganzen Ausschüsse durchläuft.
Ja, wir sind in der Hälfte schon durch. Also Bauausschuss ist schon gewesen, Sozialausschuss ist schon gewesen, Kinder- und Jugendhilfeausschuss ist jetzt auch gewesen. Jetzt kommen bei manchen nur noch der Ausschuss Schule Weiterbildung oder der Haupt- und Finanzausschuss.
Ich dachte jetzt an die Bauvorhaben.
Die was?
Die Bauvorhaben.
Die Bauvorhaben, die sind noch nicht alle durch. Ne? Nee.
Eben, da wird sich noch die eine oder andere Gelegenheit finden, da wäre vielleicht ein bisschen detaillierter drauf zu gucken. Du nächsten Freitag das Mittagsmagazin mit, womit nochmal aus deinem Blätterberg?
Aus meinem Blätterberg wird es in der nächsten Sitzung nochmal über die Frage des Rechtsanspruches auf Ganztagsförderung oder Ganztagsschulförderung in der Grundschule gehen. Dieser Rechtsanspruch geht mit dem 26/27er Schuljahr los, wo jetzt bald die Anmeldungen kommen werden, nämlich Ende der Schulferien. Und da werden wir uns sicherlich nochmal auch mit den Erkenntnissen aus diesem Ausschuss mit O-Tönen auch noch beschäftigen. Der findet am nächsten Mittwoch im Übrigen statt. Ob da nochmal ein mündlicher Bericht kommen wird zur Frage der Kitas, und da gibt es ja durchaus auch ganz nette, interessante Momente von Seiten der Stadt, wo auch mehr Wert gelegt wird, dass diese Ganztageskitas dann auch Sprachförderung zum Beispiel machen und nicht nur, dass es mehr integrierter wird, nicht immer Block da vorne und hinten, wobei ich ja meine Schule in diesem Alter oder Kindergarten in dem Alter sollte auch ein bisschen später anfangen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Migration wird weltweit vermehrt gewaltsam kontrolliert und eingeschränkt. Ganz vorne mit dabei Deutschland mit seinen Grenzschließungen, die unter anderem Geflüchtete an der deutsch-polnischen Grenze, einem gefährlichen Ping-Pong-Spiel zwischen zwei nationalistischen Staaten, aussetzen. Um dieser Gewalt etwas entgegenzusetzen, müsste es Menschen möglich sein, sich global frei zu bewegen und niederzulassen. Im Gespräch mit Fabian Georgi zu seinem Buch Grenzen und Bewegungsfreiheit entwickelt sich eine alternative Zukunftsvision ohne Grenzgewalt und Festungsdenken.
Eine Welt ohne Abschiebeknäste, eine Welt ohne Grenzen, ohne Mauern. Wir fordern Bleiberecht für alle.
In Zeiten des real werdenden Festungskapitalismus argumentiert der Politikwissenschaftler Fabian Georgi in seinem Buch Grenzen und Bewegungsfreiheit für eine Welt mit offenen Grenzen. Wie kann man sich trotz der nahezu dystopischen Wirklichkeit mit Optimismus dem Projekt offene Grenzen zuwenden.
Es geht nicht um irgendeine Art von naiven Optimismus, der glaubt, dass die Realisierung von globaler Bewegungsfreiheit unmittelbar bevorsteht oder dass das eine relativ einfache Sache ist, die wir jetzt durchkämpfen müssen. Das ist gerade etwas, wogegen das Buch argumentiert, sich das zu einfach vorzustellen. Und gleichzeitig hat Optimismus sozusagen in linken emanzipatorischen Bewegungen auch eine wichtige Funktion. Das heißt, es gehört zu einer bestimmten, angesichts der dystopischen Weltlage, angemessenen Haltung, angemessen radikalen Haltung dazu, sich diesen Optimismus auch zu erhalten und den auch zu verteidigen. Wenn man Utopien formuliert, dann skizziert das erstens eine scharfe Kritik auch an den herrschenden Verhältnissen. Man stellt der herrschenden Welt eine Alternative gegenüber und kritisiert sie dadurch. Utopien können Veränderungswellen stärken, Motivation, also sich erstmal selber zu vergewissern, dass es nicht darum geht, sich hier in der Ohnmacht zu ergeben, sondern dass die Utopie das Ziel ist, dass man dahin will und sagen gerade sich mit Utopien zu beschäftigen, um mit der Ohnmacht produktiv und radikal umzugehen. Es geht auch darum, klar zu haben, wo will man eigentlich langfristig hin. Wenn man nicht so eine Zielfunktion hat, sondern Zielorientierung, dann kann sich auch alltägliche und pragmatische Praxis nicht orientieren. Und schließlich sind Utopien wichtig, ist das Bilderverbot, das gegen Utopien argumentiert, eigentlich nicht mehr angemessen, weil wir, wenn wir nicht intensiv über verschiedene Varianten, über 10.000 Masterpläne der Zukunft irgendwie diskutieren, dann können wir die wenigen historischen Chancen, glaube ich, auch nicht nutzen. Und von daher sollte man sich, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es anstrengend ist, sich dieser Ohnmacht und der Hoffnungslosigkeit nicht ergeben, sondern sozusagen mit Ernst Bloch gesprochen, diesen Optimismus des Willens, einen militanten Optimismus mit Trauerflor, der wütend ist und trauert über die Situation, sich den auch erkämpfen und erhalten, um Kritik zu artikulieren, den eigenen und Veränderungswillen anderer zu stärken, die Potenziale auszulöten und all das. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade gegenüber der Tendenz des Festungskapitalismus, die Konturen des Festungskapitalismus schälen sich immer mehr raus, ist das unheimlich wichtig.
Zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts, 6.30 Uhr am Berliner Hauptbahnhof. Die Sonne blendet durch das Glasdach, als Familie Garber, müde und etwas zerzaust, nach 6 Tagen im Zug der Direktverbindung Lagos-Berlin, ohne Pass und Grenzkontrollen, ihre Koffer auf den Bahnsteig hieft. In Berlin wollen sie ein neues Leben beginnen, vorwiegend aus Neugier und Abenteuerlust, mindestens für ein paar Jahre. Sie folgen Schildern zum Willkommenshaus, das auf dem Vorplatz steht. Eine Plakette weist darauf hin, dass es zuerst 2029 während der Massenproteste zur Unterstützung der ökosozialistischen Revolutionen in Westafrika etabliert wurde, als selbstorganisiertes Kooperationsprojekt migrantischer Communities und sozialer Bewegungen.
Konservative Stimmen argumentieren mit einer Art Realismus. Offene Grenzen führen zu Chaos und wäre gar nicht möglich. Naive Träumerei und das Ende des Wohlstands und der Zivilisation, wie wir sie kennen. Durch die Bedrohung dieses Status quo, durch sich verschärfende Krisen wie Pandemie, Kriege und Klimakollaps, stellt sich ohnehin die Frage, was würde passieren, wenn wir das Ziel der globalen Bewegungsfreiheit annehmen und den Weg dorthin einleiten würden? Und welche Fallstricke gilt es zu vermeiden?
Die Folgen oder vielleicht kann man sagen, die intendierten Konsequenzen einer Politik oder Strategie der Bewegungsfreiheit wird vielleicht 3 oder 4 Prozesse unterscheiden. Zunächst wird es eine ethisch-moralisch unerträgliche Situation überwinden. Also das Leiden an den Grenzen wurde beendet, das vielfache Sterben, diese dystopischen Räume von Lagern in Libyen oder bald an den EU-Außengrenzen, die Hoffnungslosigkeit und die Angst. Und das sind ja alles Lebenssituationen von Menschen, Leidenserfahrungen, die, wenn man da emanzipatorisch oder nur progressiv hinschaut, eigentlich nicht gerechtfertigt werden können. Ja, die beruhen auf einer willkürlichen, zufälligen Geburtsortlotterie, die meine Staatsbürgerschaft zufällig festlegt. Und zentrales Argument ist sozusagen aus dieser Bewegung für Bewegungsfreiheit, dass das feudalen Privilegien entspricht. Dass früher dachten Adelige, dass natürlich die Bürgerlichen und die BäuerInnen nicht dieselben Rechte haben können wie wir, wie die Adeligen. Früher dachten noch mehr Männer als heute das tun, dass Frauen natürlich nicht die gleichen Rechte haben können wie sie. Früher dachten noch mehr weiße Menschen als heute, dass schwarze Menschen natürlich nicht dieselben Rechte haben können wie sie. Und heute denken sozusagen die Bürger und Bürgerinnen des globalen Nordens, selbstverständlich können die BürgerInnen des Südens gestoppt werden, an den Grenzen abgeschoben, nicht reingelassen, in Lager gesperrt. Das ist die Ordnung der Welt. Und sozusagen diese unerträgliche Situation, in der wieder mal Menschen hierarchisiert organisiert werden aufgrund von Herrschaftsinteressen und Privilegien und Egoismus, das würde überwunden werden. Konkreter aber zu deiner Frage, die Vielfachkrise, ne, resultiert ja aus einer spezifischen kapitalistischen Formation der Gegenwart. Die entsteht aus den Widersprüchen, die sozusagen auf ökologischer, sozialer, gesellschaftlicher, geopolitischer Ebene entstehen, aus den Widersprüchen der Situation. Und was man zeigen kann und was ich im Buch versucht habe, ist, dass diese spezifische kapitalistische Formation, in der wir heute leben, ihre Widersprüche auch bearbeitet, reguliert durch die restriktiven Grenzregime. Das heißt, ohne diese restriktive Form von Grenzregimen könnte diese dystopische Funktion des Kapitalismus heute gar nicht mehr funktionieren. Und wenn man sozusagen die Vielfachkrise emanzipatorisch überwinden will, radikaldemokratisch darauf reagieren will, dann gehört dazu eben auch, diese restriktiven Grenzregime zu überwinden, sozusagen dem dystopischen Festungskapitalismus eines seiner Standbeine wegzutreten. Und das ist, sagen, strategisch allein notwendig. Und ich würde ergänzen, dass es aber auch notwendig ist, um überhaupt in eine globale Solidarität, in eine politische Solidarität zwischen sozialen Bewegungen weltweit zu kommen. Also wenn wir sozusagen im globalen Norden die progressiven emanzipatorischen Kräfte, die Festungspolitik unterstützen würden, ja, die Abschiebepolitik, die Lager und all das, wie können wir erwarten, dass man je zu einer ernsthaften politischen Solidarität von Bewegungen im Süden und im Norden kommt? Ja, es wird nur zu wirklich emanzipatorischen Transformationsbündnissen zwischen Süden und Nordenkräften kommen, wenn sozusagen die Kräfte im Norden nicht diese Festungspolitik unterstützen, sondern eine klare grundsätzliche Haltung haben, die einer Politik der Bewegungsfreiheit entspricht. Andernfalls, wenn man die Festungspolitik unterstützt, würde diese Möglichkeit von globaler Solidarität untergraben. Dann könnte es nicht zu Bündnissen kommen.
Im Prozess einer grundlegenden Transformation sind offene Grenzen nur ein Werkzeug zur Überwindung des Kapitalismus. Um den Faden dieser Transformation aufzunehmen, braucht es weitere Strategien, durch die aus Theorie Praxis werden kann.
Genau, ich würde vielleicht zwei Beispiele nennen. Eines ein bisschen auf größerer, abstrakterer Ebene und dann ein bisschen konkreter werden für konkrete Kämpfe. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass eine zentrale Herausforderung in der Öffnung von Grenzen ja darin besteht, dass dann wahrscheinlich mehr Menschen in den globalen Norden kommen würden, nach Deutschland, nach Europa, und dass diese Menschen soziale Bedürfnisse haben, nach Wohnungen, nach Kita-Plätzen, Bildung, Krankenversorgung, Nahverkehr und so weiter. Wie schaffen wir mehr Ressourcen, wie ordnen wir mehr Ressourcen der Befriedigung solcher Grundbedürfnisse zu, ne, von ansässigen Menschen als auch von neuen Leuten, die dazustoßen? Und ich glaube, das ist entscheidend, darüber nachzudenken. Und da gibt es in den Transformationsdebatten viele, viele Vorschläge. Also von einer radikalen Reform des Steuersystems, ne, also von Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer und so weiter, über eine wirklich andere Geldpolitik. Also Geldpolitik funktioniert ja heute so, dass ein Großteil der Geldschaffung sozusagen von privaten, kommerziellen, profitorientierten Geschäftsbanken gemacht wird. Und es gibt Argumente, die sagen, zum Beispiel von Aaron Saar, den ich im Buch zitiere, man sollte Geldpolitik als Infrastruktur verstehen und sagen, ein demokratisiertes, politisch gewolltes Geldsystem schaffen, um Ressourcen zu mobilisieren. Ich denke, es ist darüber hinaus wichtig, sagen, die selbstorganisierten Strukturen zu stärken, also die Commons, selbstorganisierten Freiräume, Keimformen, Peer-to-Peer-Produktion, soziale Initiativen, die ja auch Bedürfnisse von Menschen eher auf so einer kleinen Alltagsebene erfüllen. Ne? Auf dieser Ebene wird man zunächst nicht alles erfüllen können, aber vielleicht sowas eben, ne, wie lokale Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung, Fahrrad, Reparaturwerkstätten, Wohnprojekte und all das. Momentan wird solchen selbstorganisierten Initiativen und Betrieben der Bedürfniserfüllung, denen werden Steine in den Weg gelegt, denen werden keine Ressourcen gegeben, denen wird es schwer gemacht. Und ich glaube, eine zentrale Politik der offenen Grenzen oder dazu würde gehören, halt solchen Initiativen nicht mehr Steine in den Weg zu legen, sondern die massiv zu fördern. Mit Bereitstellung von Förderressourcen, von Immobilien, von Land, solidarische Landwirtschaft und all das. Und wenn man die auf diesen verschiedenen Ebenen ansetzen würde, würde man sozusagen die Potenziale der Gesellschaft, die Bedürfnisse von Ansässigen wie neuen Leuten solidarisch, demokratisch zu erfüllen, massiv erweitern. Und das wäre, glaube ich, eine zentrale Verbindung von Transformationspolitik und einer Politik der Bewegungsfreiheit. Das klingt jetzt immer noch relativ abstrakt. Von daher würde ich als zweites Beispiel anführen, dass auch sehr viel pragmatischere Alltagskämpfe sich verändern, wenn man sie an einer Politik oder an einem Ziel der Bewegungsfreiheit orientiert. Also das könnten ja Kämpfe sein, die an ganz verschiedenen Punkten eines Migrationsprozesses ansetzen. Also Menschen, die auf dem Weg sind, gerade noch auf der Reise, People on the Move zu unterstützen, das Ankommen solidarisch zu begleiten, die Teilhabemöglichkeiten, wie können Leute in der Gesellschaft irgendwie aktiv teilhaben, gemeinsame Arbeitskämpfe zu führen, um Bleiberecht und Niederlassungserlaubnisse zu kämpfen, gegen Abschiebungen zu kämpfen. Das sind ja oft sehr, sehr pragmatische Konflikte, Mikrokämpfe, die da stattfinden. könnten. Aber ich denke, wenn Menschen, die da gemeinsam sich organisieren für diese sehr konkreten, zunächst scheinbar wenig radikalen Dinge, wenn die das tun mit der Haltung, hey, das eigentliche Ziel ist Bewegungsfreiheit, die Grenzregime sind grundlegend illegitim, dann motiviert das solche Alltagskämpfe, es kann sie orientieren, es kann sie auch radikalisieren. Und ja, aber trotzdem, ich glaube, die Verschiebung, die stattfinden muss im Nachdenken über Bewegungsfreiheit, ist klar zu kriegen, es ist das grundlegend richtige Ziel. Es ist wahrscheinlich notwendig langfristig, aber es muss das Ziel bleiben, um auch die vielen pragmatischen Alltagskämpfe zu verbinden und zu orientieren.
Nachdem alle mit Tee, Kaffee und Kakao versorgt sind und sich in bequemen Sesseln ausstrecken, erzählen Naila und Paul von den Angeboten des Willkommenshauses. Essen, Informationen, ärztliche Versorgung, Kinderbetreuung, Vermittlung zu Unterkünften und Arbeitsstellen und von der Geschichte dahinter.
Was steht uns also im Wege? Welche Vorstellungen und realen Bedingungen hindern vor allem Menschen im globalen Norden daran, diese Vision einer Welt ohne Grenzen anzugehen? Wie bleiben wir auf Kurs und verirren uns nicht auf dem Weg zur globalen Bewegungsfreiheit?
Sich von der Illusion zu lösen, dass die Forderung nach Bewegungsfreiheit meint, dass wir es schaffen, dass die Grenzen morgen aufgehen. Das wäre schön, wenn wir das durchsetzen könnten und wenn es dann stabil und emanzipatorisch möglich wäre. Und ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich denke, es ist aber nicht so. Ich denke, es ist wichtig, in dem ersten Schritt den Status dieses Projektes klarzukriegen. Na, und nochmal, vielleicht kann man sich das so vorstellen, wenn ich sage, es geht darum, Bewegungsfreiheit zu erkämpfen, das ist dasselbe zu sagen wie, wir müssen Rassismus grundlegend überwinden. Also dann könnten Leute sagen, nee, wir werden Rassismus nie grundlegend überwinden, von daher sind wir gar nicht fundamental gegen Rassismus. Das wäre keine angemessene emanzipatorische Haltung. Es muss erstmal ethisch, politisch, strategisch klar sein, das ist die grundlegend richtige, angemessene Position, Bewegungsfreiheit und offene Grenzen zu erkämpfen. Und dann ist der nächste Schritt sozusagen, wie kann eine konkrete Politik der Bewegungsfreiheit sich an diesem grundlegenden Ziel orientieren, kann Schritt für Schritt dafür beitragen. Aber ich glaube, diese grundlegende Haltung, die erst einmal zu erreichen und dann pragmatisch zu fragen, das ist, glaube ich, ein Schritt, den emanzipatorische Kräfte machen sollten und müssen im globalen Norden. Und dazu gehört zweitens, sich der Illusion zu entledigen, dass es sowas geben könnte wie eine menschenrechtliche Zwischenposition moderater Grenzkontrollen. Also das, was sozusagen Mitte-Links-Kräfte lange vertreten haben, dass es irgendwie, ne, sie würden sagen, nee, wir agieren ja nicht so wie die CDU oder wie die AfD, wir unterstützen grundlegende Grenzen und Migrationskontrollen, wir machen das aber menschenrechtlich. Wenn man sieht, welches Gewaltniveau, welche Ungerechtigkeit, welches Leiden diese selbst vermeintlich moderaten menschenrechtlichen Kontrollen verursachen, dann kann man verstehen, dass das eine sozusagen verlogene Illusion ist, dass man nicht glauben kann, könnte irgendwie aus einer sich selbst als progressiv und emanzipatorisch verstehenden Position angemessen diese Position moderater Kontrollen unterstützen. Das heißt, was die eskalierende Vielfachkrise sozusagen klar macht, ist, dass die grundlegenden strategischen Alternativen sich zuspitzen. Ja, es geht um Festungskapitalismus gegen Bewegungsfreiheit. Die Szenarien sind ein autoritärer Festungskapitalismus mit selbstzerstörerischer, dystopischer Tendenz oder eine radikal-demokratische, soziale, ökologische Transformation, zu der Bewegungsfreiheit dazugehört. Und diese Mittelposition wird immer sichtbarer, dass das unangemessen ist. Von daher ist, glaube ich, der allererste Schritt diese grundlegende Haltungsänderung.
Sie sehen die Fotos und Lebensgeschichten von Ertrunkenen und von jenen Menschen, die in den Frontex-Massakern der 2030er Jahre ermordet wurden. Auch die Überwindung dieses Regimes wird dargestellt. Es waren die koordinierten Kämpfe von Bewegungen im globalen Süden und Norden, die erkannten, wie sie gemeinsam in den globalen Kapitalismus und die drohende Klimakatastrophe verstrickt waren, sich auf starke Praxen internationaler Solidarität einigten und, trotz Niederlagen, Streit und Ambivalenzen, sich von ihren Zielen einer postkapitalistischen Transformation nicht abbringen ließen, von der das heute realisierte Recht auf Bewegungsfreiheit nach und in Europa und die Infrastrukturen des würdevollen Ankommens und Teilhabens nur ein kleiner Teil sind.
Das sagt Fabian Georgi zu seinem Buch Grenzen und Bewegungsfreiheit, eine kritische Einführung. Und damit geht das Infomagazin am 2. Juli 2025 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Das war leider verborgen sein. Thank you.